Heute bei «Apropos» Jung und mit einer IV. Immer mehr Menschen unter 25 Jahren bekommen eine Invalidenrente, kurz IV. Der Grund dafür sind in diesem Alter sehr oft psychische Erkrankungen, die Folgen, hohe Kosten und junge Menschen, die dann oft lange dafür kämpfen, wieder in den Arbeitsmarkt zurückzufinden. Was sind die Gründe, dass es mehr und mehr junge IV-Bezügerinnen und Bezüger gibt? Was sind ihre Geschichten? Und was müsste passieren, um das aufzufangen? Um das geht es in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Alice Pritschki. Sie ist Redaktorin im Team «Gesellschaft und Debatte» und hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Hallo Alice.
Hallo Mirja.
Alles eine Invalidenrente zu bekommen, das ist ja oft mit Scham behaftet. Gerade wenn man noch im jungen Erwachsenenalter ist, vielleicht auch erst gerade seinen Berufsweg gestartet hat. Du hast das auch in deiner Recherche festgestellt, oder?
Ja, ich glaube schon. Also zum einen ist es recht schwierig, um Leute zu finden, die mit einem reden. An dem merkt man es schon mal. Und wenn man dann Protagonistin oder Protagonisten hat, wenn sie zum Beispiel auch nicht mit dem Namen in die Zeitung kommen. Und ja, ich glaube, niemand möchte die IV, niemand wünscht sich eine IV.
Darum auch lieber nicht mit der Stimme in diesem Podcast vorkommen. Aber was heisst das eigentlich genau, eine IV bekommen, eine Invalidenrente?
Also zuerst mal, das System ist recht kompliziert. Und es ist sicher nicht so, dass man einfach mega einfache Rente bekommt. Man muss dafür erwerbsunfähig sein und das auch über eine längere Zeit und auch Prognosen haben, dass es weiterhin so ist. Und zwar nicht nur in seinem Job, den man gerade macht, sondern auch in vergleichbaren Jobs. Wenn das dann gegeben ist und das alles abgeklärt wird, kann man eben so eine Rente bekommen oder auch eine Teilrente. Also es wird dann alles so berechnet. Man bekommt dann auch eine Beratung zur Seite, Begleitung, auch Coach, psychologisch oder eben auch arbeitsintegrativ. Das kann jederzeit wieder Eingliederungsmassnahmen geben, also wo man wieder probiert, die Leute in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Und nach diesen Massnahmen wird dann auch immer wieder geschaut, ob eine Rente noch Sinn macht, sozusagen. Also es ist nicht so, dass man einfach eine Rente bekommt und dann bis ans Lebensende eine Rente hat.
Jetzt geht es ja heute um junge Menschen, also Menschen unter 25, die so eine IV-Rente bekommen. Was gibt es da so für typische Geschichten?
Also ich denke, es sind eigentlich ganz verschiedene Menschen, die junge Leute, die IV-Rente bekommen. Die allermeisten, jetzt bei den Jungen unter 25, bekommen eine, weil sie psychische Probleme haben oder psychische Erkrankungen.
Ja, ich bin der Niklas Berg, bin Psychologe und ich bin fachlicher Leiter von WorkMed. WorkMed ist ein Zentrum für Arbeit und psychische Gesundheit.
Der Niklas Berg hat mir gesagt, dass es oft Geschichten sind, die schon sehr lang anhalten, also dass die Jugendlichen dann schon in der Schule vielleicht verhaltensauffällig waren, Leistungsprobleme hatten, dann vielleicht eine Lehre abgebrochen haben. Er hat so ein bisschen drei Gruppen ausgemacht. Das sind erstmal junge Leute mit verminderter Intelligenz, dort ist natürlich nicht therapierbar. Dann junge mit Schizophrenie und solche mit den Persönlichkeitsstörungen.
Mein Name ist Thomas Eide, ich bin Präsident von der Nationalen Stiftung Pro Mente Sana, die sich um psychische Gesundheit kümmert. Ich bin selber auch Chefarzt von der Psychiatrie bei der Spitäler FMI AG im Berner Oberland.
Auch der Thomas Eide hat ein bisschen ähnliche Erkrankungsbilder genannt. Auch natürlich Depressionen, soziale Ängste, Borderline-Störungen. Und meine Kollegin Nina Fargahi hat ja eine junge Frau porträtiert, die IV bezieht, die 19 ist. Eben sie zum Beispiel möchte nicht mit Namen genannt werden. Sie hat mit 14 eine Diagnose bekommen für Sozialphobie. Das heisst, sie hat zum Beispiel Angst gehabt, Vorträge zu halten. Sie hat nicht können in Restaurant ein Getränk bestellen oder so. Später sind dann noch Depressionen dazugekommen und dissoziative Störung. Und so ist sie auch mit IV gekommen und heute geht es ihr aber besser und sie möchte wieder eine Lehre in Angriff nehmen. Das sind so ein bisschen verschiedene Geschichten.
Das Porträt von dieser jungen Frau, das können wir auch gerne noch im Beschreibung zu dieser Episode verlinken. Sie steht ja eben exemplarisch für eigentlich ein Trend, also dass mehr junge Menschen unter 25 heute IV bekommen. Seit wann steigt die Zahl und wie stark?
Also als Beispiel kann man den Kanton Zürich nehmen. Dort hat sich die Anzahl von jungen IV-Rentnerinnen seit 2015 verdoppelt, also in den letzten 10 Jahren. Als Beispiel, im Jahr 2024 waren es 8% mehr Junge als im Jahr vorher. Und das sind von insgesamt 4'275 Neurenten 624, also von Leuten unter 25. Und in vielen Fällen ist der Grund für eine IV-Rente bei jungen Leuten eine psychische Erkrankung. Und in der ganzen Schweiz sehen die Zahlen ungefähr gleich aus.
Wie erklärt man sich denn die Zunahme von jungen Menschen, die eine IV bekommen?
Also das finde ich fast interessant. An der ganzen Sache niemand weiß es so genau. Alle sind sich einig, dass es ein Problem gibt, aber es sind eigentlich nur Hypothesen im Raum. Es gibt keine eindeutige Erklärung. Manche Experten sagen Leistungsdruck an der Schule, andere sagen Pandemieeffekt. Social Media wird natürlich immer wieder genannt.
Das grosse Thema sind natürlich die sozialen Medien. Dort ist allerdings so die Entwicklung, die ist so schnell. Aus den sozialen Medien wissen wir aber schon, dass zum Beispiel Jugendliche, die enorm viel scrollen und posten, dass die mehr Probleme haben mit dem Selbstwert. Und Selbstwert ist ein wichtiger Schutzfaktor für die psychische Gesundheit. Wir wissen so, dass Jugendliche, die enorm viel auf sozialen Medien sind, mehr Probleme haben mit Reizfilterung. Auch wenn sie selber behaupten, dass sie besonders gut sind in dem, weil sie eben so viel auf ihrem Nattel sind, passiert eigentlich das Gegenteil.
Wobei jetzt zum Beispiel Protagonistin aus dem Text von Nina Fargachi auch sagt, dass ihre Social Media zum Teil auch geholfen hat, weil sie auch andere Betroffene dort gefunden hat, gesehen, dass sie nicht allein ist. Und eben die Experten sind sich nicht einig. Zum Beispiel der Niklas Bär ist der Meinung, dass es heute nicht mehr psychische Krankheiten gibt bei jungen Leuten, sondern mehr Diagnosen. Und er sagt, es hat sich mit der Enttabuisierung von psychischen Problemen zu tun in unserer Gesellschaft. Und dass der positive Effekt von der Enttabuisierung so ein bisschen negativen Effekt hat, weil dann würden, sagt er, mehr Leute krank geschrieben. Und wenn man lang krank geschrieben ist, wird man angemeldet bei der IV.
Was ich nicht denke, der 10-Jährige hat keine Gründe dafür. Und epidemiologisch kann man auch nicht von dem ausgehen, ist, dass psychische Krankheiten zunehmen. Was zunimmt, ist, dass man redet, dass man in Behandlung geht und so weiter, aber nicht, dass eigentlich die Krankheiten zunehmen. Ich denke, dass sich unsere Wahrnehmung und auch wie wir umgehen mit psychischen Problemen oder auch mit psychischen Krankheiten, das verändert sich. Es gehen immer mehr Leute, auch Junge, gehen in eine Behandlung wegen einem psychischen Problem. Immer mehr werden auch und oft schon früher abgeklärt, psychologisch oder psychiatrisch. Und das ist eigentlich ein Fortschritt. Das ist auch eine Chance, Krankheiten oder Probleme früher zu erkennen. Das Problem ist wirklich, dass einfach die Ausgliederung aus dem Arbeitsmarkt, die nimmt eben auch zu. Also da hat der Fortschritt hat irgendwo auch eine problematische Seite. Also je mehr Leute in eine Behandlung gehen, umso mehr Leute haben grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass sie krankgeschrieben werden.
Der Psychiater Thomas Ide ist zum Beispiel aber ganz anderer Meinung. Er sagt, der Anstieg der IV-Rente bei jungen Leuten habe nichts mit der Enttabuisierung von psychischen Problemen zu tun. Weil Leute, die IV beziehen, haben wirklich schwere psychische Beeinträchtigungen. Und er sagt, wie nur, weil vielleicht Leute auf Social Media heute, weil es enttabuisiert ist, mehr über soziale Ängste und so weiter reden, bekommen nicht mehr Leute, zum Beispiel Schizophrenie. Und das sind eben die Leute, die dann auch eine IV beziehen würden. Das heisst, er geht wirklich davon aus, dass heute Junge mehr psychische Erkrankungen haben. Also, dass es nicht nur um Diagnosen geht.
Das ist ein Phänomen, wenn man die letzten 50 Jahre zurückgeht, sieht man, dass ein Teil von diesen Krankheiten immer wie früher anfängt. Und das macht natürlich einen rechten Unterschied, ob jemand mit 35 eine schwere psychische Krankheit entwickelt, wenn sie bereits eine Ausbildung haben, gearbeitet haben, vielleicht sogar eine Familie gegründet oder wenn eben eine schwere Krankheit bereits mit 12 anfängt. Zum Beispiel eine schwere psychische Krankheit wie eine Schizophrenie, die ist weltweit etwa gleich häufig. Und dort weiss man zum Beispiel, dass wir dort nicht eine wahnsinnige Zunahme haben. Aber weil eben Krankheit heute früher anfängt, hat sie viel mehr Auswirkungen auf eine Arbeitsfähigkeit.
Mit was erklärt sich denn der Thomas Ide seine Hypothese, dass es eben mehr junge Menschen gibt mit so schweren psychischen Erkrankungen als noch vor 10 Jahren zum Beispiel?
Also er sagt, junge heute haben es schwerer als früher. Also er ist dieser Meinung. Er sagt, unsere Gesellschaft ist heute viel kopflastiger als früher. Wir müssen extrem viel mentale Leistung erbringen, auch in den Jobs. Und er nennt uns sozusagen Hochleistungssportlerinnen und Sportler im Bereich Psyche. Hm. Zudem sagt er, dass wir jetzt mehr in einer Leistungsgesellschaft leben als noch früher. Dass irgendwie Leistungseinbußen von 20% zum Beispiel im Job, wenn man irgendwie sich nicht konzentrieren kann wegen Depressionen, dass das heute einfach nicht mehr geht. Und ja, in dem sieht er so ein bisschen den Grund, wieso Leute heute mehr psychische Erkrankungen haben, nach seiner Meinung.
Der andere Faktor, der hat sicher mit unserer Lebenswelt zu tun, die ist enorm kopflastig geworden. Und das heisst, auch psychische Belastungen, die zeigen sich viel mehr, haben viel mehr Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit oder die Fähigkeit, beruflich tätig zu sein. Das kennen wir alle, der grösste Teil von uns heute beim Arbeiten. Wir sind ständig am Reizen ausfiltrieren, sind kognitiv tätig, sind aber auch emotional, müssen wir ganz viel machen. Wir müssen Gefühle regulieren, wir kommunizieren enorm viel, also auch im zwischenmenschlichen Bereich sind wir beruflich recht gefordert. Und das heisst, wenn wir psychisch belastet sind, merken wir dort viel mehr Einschränkungen, als das Leute vor 100 Jahren gemerkt haben, wo die Arbeits- und Lebenswelt noch ganz andere ist.
Er bringt da zum Beispiel auch das Bild, dass man heute in die Berge gehen kann und dann hast du einen Muskelfaserriss. Das ist kein Problem, du kannst trotzdem noch arbeiten, weil du brauchst den Körper nicht mehr so fest. Also in sehr vielen Jobs, die eben so sozusagen vermentalisiert sind worden. Aber wenn du sozusagen einen Muskelfaserriss im Hirn hast oder so, dann hast du eine Leistungseinbuss.
Also wer eine psychische Erkrankung hat, ist massiv eingeschränkt in der heutigen Arbeitswelt.
Genau, und dafür vielleicht wäre sonst am Körper etwas hat, der kann auch am Computer arbeiten.
Was sagt denn der Niklas Bär, der zweite Experte, den du mit ihm geredet hast, zu dem?
Also er findet eben ja, wie gesagt, nicht, dass es mehr psychische Erkrankungen gibt. Er sieht den Anstieg in der Diagnose und in der IV-Rente bei jungen Leuten so ein bisschen drin, dass er sagt, es gäbe eine Pathologisierung von Alltagsproblemen. Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Also viele Leute, die krankgeschrieben werden, das zeigen auch Untersuchungen von ihm, wer krank ist, aus psychischen Gründen. Und oftmals liegt dem zugrunde ein Konflikt am Arbeitsplatz. Und er sagt, wieso ja, anstatt die zu lösen, wie man es vielleicht früher gemacht hat oder direkt angesprochen, führt das jetzt eben dazu, dass man einfach dann krankgeschrieben ist und irgendwann in die IV kommt. Und eigentlich ist es nur ein Konflikt am Arbeitsplatz oder auch andere Mini-Pathologisierungen nennt er das. Aber er findet nicht, also es ist nicht, dass man es missversteht, er findet nicht, dass Junge weniger resilient sind als früher. Sondern er sagt, das ist wie so ein gesamtgesellschaftlicher Wandel, der eben im Grundsatz eigentlich positiv ist, dass wir uns vielleicht mehr mit uns selber beschäftigen, mehr irgendwie auch auf die Psyche eingehen. Aber gewisse Schlussfolgerungen sagen dort eben falsch. Nämlich zum Beispiel, dass man, wenn man ein psychisches Problem hat oder wenn man Konflikt am Arbeitsplatz hat, dass man dann gerade arbeitsunfähig ist.
Mhm. Die beiden Experten, die du mit ihnen geredet hast, sind sich also nicht einig, wie die Zunahme von IV-Renten mit der heutigen Arbeitswelt zusammenhängt. Und genauso uneinig sind sie sich, wenn es dann darum geht, was das für junge Menschen bedeutet, wenn sie mal eine IV bekommen, oder?
Genau, ja. Der Niklas Bär vertritt die Meinung, dass sich junge Menschen an eine Rente gewöhnen und dass der Schritt zurück in die Arbeitswelt so immer schwieriger wird. Weil er sagt, Rente würde jungen Leuten signalisieren, dass wir sozusagen als Gesellschaft ihnen die Arbeitswelt nicht zutrauen, also der erste Arbeitsmarkt.
Wenn man halt bei der IV angemeldet wird, dann irgendwann kommt natürlich so eine, das ist normal, eine Art, so eine Perspektive, ja, vielleicht gibt es eine Rente, oder? Und es gibt auch halt so Mechanismen bei der IV, dass wenn man ein paar Eingliederungsmaßnahmen gemacht hat und die sind nicht erfolgreich gewesen, dann muss man irgendwann einmal den Anspruch auf eine IV-Rente prüfen. Und das finde ich schwierig, wenn das in sehr jungem Alter passiert. Da finde ich,
der IDE hat aber eine andere Meinung, und zwar, dass Renten jungen Leuten mit psychischen Problemen helfen, indem sie nämlich den Druck rausnehmen, den finanziellen Druck und vielleicht auch den gesellschaftlichen Druck, den sozialen Druck, und dass sie so können, sozusagen in Ruhe genesen können, und dass es das eben braucht, wenn man eine psychische Erkrankung hat, ist seine Meinung, also so seine Hypothese. Das ist also sozusagen gegenläufig.
Und aus diesem Grund wird ja dann auch über eine Altersgrenze bei IV-Renten diskutiert. Was würde das bedeuten?
Genau, also das ist eine Forderung von der Konferenz der kantonalen IV-Stellen. Und zwar eben, dass unter 30-Jährige grundsätzlich keine IV-Rente mehr sollen, erhalten sollen. Nur in ganz bestimmten Fällen soll das möglich sein. Zum Beispiel eben bei so verminderter Intelligenz, die schon seit Geburt halt so ist und man nicht therapieren kann. Das würde dann bedeuten, dass halt junge Leute gar nicht könnten in das Rentensystem reinkommen. Was noch soll möglich sein, wäre befristete Rente. Weil gewisse Experten haben eben die Meinung, dass es heute relativ schwierig ist, einen Rentenentzug zu machen, also die Rente wieder zurückzunehmen, sozusagen. Obwohl die IV regelmäßig das eigentlich überprüft. Andere haben wiederum genau die gegenteilige Meinung, dass eben heute eher einfach den Leuten wieder die Rente weggenommen wird, obwohl sie vielleicht immer noch eine bräuchten. Auch da gibt es ganz verschiedene Ansichten.
Und auch da haben der Niklas Bär und der Thomas Ide unterschiedliche Ansichten dazu.
Genau. Also der Thomas Ide ist ja der Präsident von Pro Mentesana. Und Pro Mentesana hat zusammen mit 6 anderen Organisationen am Bundesrat einen Brief geschrieben kürzlich, wo sie sich entschieden gegen so eine Alterslimite ausgesprochen haben. Die anderen Organisationen sind auch Organisationen, die sich sozusagen ums Wohl von psychisch belasteten Personen kümmern. Und sie sagen eben, das sei kontraproduktiv, weil es würde Druck auf die Erkrankten auslösen und es sei einfach nicht der Sinn.
Als Pro Mentesana und zusammen mit anderen wichtigen Stiftungen in diesem Bereich sagen wir ganz klar, es darf keine Grenzen geben für eine IV-Rente. Es gibt Jugendliche, junge Erwachsene mit schweren psychischen Belastungen. Da macht so ein System wenig Sinn und führt dazu eine Diskriminierung. Es braucht viel mehr gezieltere, längere Unterstützungsmassnahmen. Und ich glaube, man muss den Katalog ausweiten, wie man junge Erwachsene unterstützt. Und ich habe das Gefühl, dort müssen wir noch wie neue Programme entwickeln, die noch gezielter wirklich die jungen Erwachsenen mit komplexen Problemstellungen können unterstützen können. Einfach festsetzen, dass jemand unter 30 Jahren keine Rente darf bekommen, ist aus unserer Sicht klar nicht zielführend.
Niklas Bär hingegen ist ein Befürworter von keiner Rente unter 30, weil er eben sagt, also was ich vorher schon gesagt habe, dass man eben durch das den jungen Leuten die Arbeitswelt nicht zutraut, dass man ein falsches Signal würde senden.
Da finde ich, das sollte man mit Ausnahme von wirklich Jungen, wo es klar ist, sie werden nicht können arbeiten, die gibt es ja auch. Mit Ausnahme von denen sollte man eben quasi wie das ganze System zwingen, auf Eingliederung zu setzen, bis zu einem bestimmten Alter. Ich würde sagen, eben unter 30 sollte man auf die Eingliederung setzen und nicht auf die Rente. Weil man weiß nie, ob sich die Jungen dann nicht auch noch, also ich bin in dem Alter, man kann sich auch noch weiterentwickeln. Und dann wieder quasi eine Rente wegnehmen, das finde ich schwieriger und irgendwo auch unfairer, als dass man bis zu einem bestimmten Alter einfach der Fokus hundertprozentig auf die Eingliederung legt und nicht auf die Rente.
Was müsste denn in den Augen von diesen beiden neben einer Altersgrenze passieren, um quasi dem vorbeugen, dass mehr junge Leute in der IV-Rente reinkommen?
Ja, das ist auch mega interessant, weil in diesem Punkt sind sich eigentlich alle einig. Also auch der Bundesrat, die Politik, eben auch jetzt unsere 2 Experten. Eigentlich alle finden, es müsste mehr in die Hilfeleistungen für die Arbeitsintegration investiert werden. Aber die Frage ist einfach, wie passiert das? Aber Da ist man sich eigentlich einig. Zum Beispiel der Thomas Ide sagt, wie es sei halt ein mega langer Prozess bei psychischen Erkrankungen. Also die Integration ins Arbeitsleben und gerade bei chronischen Krankheiten, was ja psychische Erkrankungen eigentlich oft sind, verläuft das auch oft episodisch. Das heisst, vielleicht eine Person hat vielleicht zwei gute Jahre und würde den Trend nicht mehr brauchen, aber plötzlich hat sie vielleicht einen Rückfall wieder für ein paar Monate. Und wenn man dann wie aus der Rente schon draußen ist, dann ist das natürlich eine Belastung, der Gedanke, dass man dann in zwei Jahren wieder in den Rückfall haben könnte. Er sagt, wie das System müsste so flexibel sein, um das auffangen, dass Leute vielleicht dann auch ohne Druck würden wissen, ja, wenn es mir wieder schlecht geht, kann ich relativ einfach wieder eine Rente bekommen und dann auch relativ einfach wieder aussteigen. Und das ist auch noch interessant, es wäre auch noch wichtig für die Arbeitgeber, weil wenn sie Leute anstellen, die psychische Erkrankungen haben, ist es für sie eigentlich auch wichtig, dass sie Unterstützung haben, falls es mal wieder nicht klappt, also finanziell vom Staat. Der Niklas Bär ist eigentlich auch der Meinung, eben da sind sich die Experten einig. Und auch beide Experten finden, wie der Kontakt zwischen den Therapierenden und den Berufsbildenden müsste wie intensiviert werden. Es müsste wie eine bessere Struktur geben, wie man könnte gleichzeitig schon im Arbeitsleben integriert sein, aber immer noch die Unterstützung von der IV und auch die Unterstützung, halt die psychologische Unterstützung bekommen.
Eine andere Frage ist ja, wie man überhaupt könnte verhindern, dass so psychische Erkrankungen entstehen.
Genau, Prävention sagt auch zum Beispiel der Idee, dass das eigentlich das Wichtigste wäre, dass man eigentlich dort ansetzen müsste. Weil er sagt, wie, dass wir eigentlich erst am Anfang von einer riesengroßen Welle stehen und dass das Problem jetzt eigentlich noch viel grösser wird in den nächsten Jahren. Weil so viele Jugendliche, 15, heute psychische Probleme haben und wenn die in 5 Jahren 20 sind, erwachsen sind, dann kommen die alle in die IV, potenziell natürlich. Und darum sagt er, dort könnte die IV-Quote nochmal massiv steigen und wir müssen eigentlich heute investieren, dass die Jugendlichen mehr Unterstützung haben. Weil heute ist es ja zum Teil so, dass junge Leute irgendwie bis zu einem Jahr in gewissen Kantonen warten auf einen Therapieplatz. Genau, also wir müssen dort investieren.
Als Gesellschaft müssen wir dort wirklich investieren. Psychische Gesundheit ist zur neuen Achillesferse von unserer Gesellschaft geworden. Wie es uns in diesem Bereich geht, wird bestimmen, wie es uns als Gesellschaft geht. Wir müssen investieren, einerseits in schützende Faktoren. Eben Diskussion im Moment, ja zum Beispiel Nachhilfegebrauch an der Schule wäre so ein Thema. Investieren müssen wir aber auch in die Früherkennung, dass wir rascher herausfinden, ja, welche Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet und brauchen spezifische Unterstützung, damit auch sie mal eine Ausbildung machen können, einen Beruf lehren und berufstätig sein.
Alice, du hast dich jetzt mit einem Thema auseinandergesetzt, wo alle sich einig sind, dass es eine gesellschaftliche Herausforderung ist, wo es aber auch viel Uneinigkeit gibt, wie man damit umgehen soll. Was ist dein Eindruck nach dieser Recherche? Was braucht es, damit weniger junge Personen auf eine IV angewiesen sind?
Also ich finde es mega schwierig, mega vielschichtig. Ich habe das Gefühl, dass an allem ein bisschen etwas Wahres dran ist, an all diesen verschiedenen Meinungen. Aber ich habe das Gefühl, es müsste so eine Mischung sein zwischen «Wir trauen euch viel zu», also so Selbstbewusstsein sozusagen den Leuten mitgeben und gleichzeitig auch keinen Druck ausüben, also irgendwie so ein Auffangnetz können bilden. Glaube ich schon auch, dass das wichtig ist irgendwie. Und was ich wirklich auch so ein bisschen mitgenommen habe, ist das mit dem flexiblen System. Einfach so aus meinem Umfeld auch und so, wo ich Leute kenne, die auch psychische Probleme haben, ist das, glaube ich, mega wichtig, dass man nicht einfach, wenn es wieder gut ist, ist es wieder gut. Es muss wie irgendein System geben, wo man das wieder auffangen kann, wenn es dann mal wieder runtergeht. Und dann geht es aber auch wieder rauf. Also es ist halt nicht so starr, wie vielleicht so Systeme oft sind, ist das Leben einfach nicht.
Danke vielmals, Alice, für das Gespräch.
Danke dir.
Wer noch möchte die Interviews mit diesen beiden Experten nachlesen, wo beide ein bisschen einen anderen Standpunkt zu dem Thema IV-Rente für junge Menschen vertreten, wir verlinken die beide noch im Beschreib zu dieser Episode und wie gesagt auch das Porträt von dieser jungen Frau, die selber eine IV-Rente bekommt. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Alice Pritschki und die Folge produziert hat Noah Find. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.